Campus Report. Der Forschungspodcast des Karlsruher Instituts für Technologie. Opening the Black Box of Science. Mit Stefan Fuchs.
Die Pioniere des Internets waren überzeugt von den demokratisierenden Effekten der Dezentralität im Cyberspace. Eine direkte Kommunikation zu erlauben, Peer-to-Peer zwischen Nutzenden rund um den Globus, würde Hierarchien und Herrschaft in einer bisher unvorstellbaren Weise in Frage stellen. Es ist anders gekommen. Das Internet wird von einigen wenigen transnationalen Konzernen kontrolliert. Der Cyberspace ist zu einem Instrument massenhafter Überwachung und Manipulation geworden. Die Social-Media-Plattformen der US-Unternehmen aus dem Silicon Valley haben sich zu Hochrisikotechnologien entwickelt. Mit ihren auf Emotionalisierung getrimmten Algorithmen treiben sie die Polarisierung unserer Gesellschaften voran, stören die Kommunikation im öffentlichen Raum und gefährden letztlich die demokratische Grundordnung. In Europa formiert sich jetzt eine Gegenbewegung. Ein breites zivilgesellschaftliches Bündnis will die verloren gegangene digitale Souveränität wiederherstellen und wahrhaft soziale Medien ermöglichen. In Deutschland hat sich das Karlsruher Institut für Technologie an die Spitze dieser Bewegung gestellt. Als erste Universität schaltet das KIT zum 1. Juli 2025 einen Server im sogenannten Fediverse frei und öffnet einen eigenen Kommunikationskanal auf dem dezentralen, nicht kommerziellen Microblogging-Dienst Mastodon.
Gerade die öffentlichen Einrichtungen sind verpflichtet, diese freiheitlich-demokratische Grundordnung, die letzten Endes ihre Legitimation sind, aufrechtzuerhalten. Und wir sehen eben das zersetzende Moment der kommerziellen Plattformen, sodass wir die öffentlichen Einrichtungen, insbesondere die Hochschulen, die ein Rechenzentrum haben und eben über die Ressourcen schon verfügen, die sehen wir in der Pflicht, diesen wissenschaftlichen Diskursraum zu gestalten. Nicht nur inhaltlich, sondern auch auf der infrastrukturellen Seite. Denn diese Abhängigkeit von zentralen Anbietern führt über kurz oder lang dorthin, wo es jetzt gerade hingeht, dass bestimmte Themen nicht mehr gewünscht sind, obwohl sie eigentlich unserer Grundordnung hier im Europa entsprechen. Marginalisierte Gruppen, die ganze Bewegung rund um die LGBTQ-Bewegung. Alles das sind Dinge, die über kurz oder lang in den kommerziellen sozialen Netzwerken, sofern sie aus den USA unter der derzeitigen Administration dort laufen, das Nachsehen haben. Und hier wollen wir auch als Wissenschaft natürlich die Dinge selbst in die Hand nehmen und selbst aktiv gestalten, wie wir miteinander leben und kommunizieren wollen.
David Lohner arbeitete lange Zeit als Medienpädagoge am Karlsruher Institut für Technologie. Seine Erfahrungen mit der Nutzung sozialer Medien, vor allem junger Menschen, haben ihn bewegt, sich dem Aufruf des Aktionsbündnisses Neue soziale Medien anzuschließen. Der breiten zivilgesellschaftlichen Bewegung gehören viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen an. Sie verweisen auf das Geschehen jenseits des Atlantiks. Dort bilden die US-Social Media Mediaplattformen die Speerspitze des Angriffs auf die Freiheit der Wissenschaften und die kulturelle Diversität.
Man wird ja da reingedrängt, diese Netzwerke zu nutzen und sie ausschließlich zu nutzen, weil die Timelines, also die Dinge, denen ich folge, die ich präsentiert bekomme, algorithmisch gesteuert sind und mir die Dinge präsentieren, die offenkundig meinem Nutzerverhalten entsprechen. Aber gleichzeitig, und das ist das eigentlich problematisch an diesen kommerziellen sozialen Medien, dass die Algorithmen darauf getrimmt sind, Nutzende möglichst lang auf der Plattform zu halten. Und das passiert darüber, dass Empörung erregt wird, dass Hass und Hetze verbreitet werden. Also alles, was Engagement erzeugt, das wird nach oben gespült in den Timelines. Vor dem Hintergrund über die Nutzer, die das alles sehen, möglichst viel Werbung auszuspielen, um diese Dienste profitabel zu halten. Diese Aufmerksamkeitsökonomie ist tatsächlich ein großes Problem, das ich da sehe bei diesen kommerziellen sozialen Medien, weil sie das Diskussionsklima in diesen Medien beinahe schon vergiften, könnte man sagen. Wir sehen das Beispiel Twitter. Das wird betrieben von einer Person, die offensichtlich faschistisch ist. Und wenn wir jetzt dann sehen, diese Personen mit der Administration in den USA kooperiert haben, dann tun sich da tatsächlich ganz düstere Bilder und Zukunftsvisionen auf, die wir hierzulande hoffentlich vermeiden können.
Nicht kommerzielle soziale Medien, die ihren Namen wirklich verdienen, deren Kommunikationskanäle nicht durch Emotionalisierungen, Trolle und Bots verrauscht sind, spielen für die Wissenschaft eine wichtige Rolle.
Also für die Wissenschaftskommunikation muss man ja unterscheiden einmal zwischen interner Wissenschaftskommunikation, das ist das, was WissenschaftlerInnen auf Fachkonferenzen betreiben oder wenn sie sich innerhalb von Projekten austauschen. Und das findet auch über soziale Medien statt. Also gerade der internationale Austausch, der in den vergangenen Jahren oder im vergangenen Jahrzehnt, muss man sagen, über Twitter stattgefunden hat, war enorm in der Wissenschaft. Und dieser globale Austausch ist ja seit jeher Motor des Erkenntnisgewinns. Das heißt, für diese interne Wissenschaftskommunikation stellen öffentliche Diskursräume eine gute Möglichkeit dar, aktuelle Wissenschaft zu präsentieren und aber auch zu diskutieren. Ich für meinen ganz persönlichen Fall wäre ohne Twitter in den vergangenen 10 Jahren auf sehr, sehr viele Studien, die mich wissenschaftlich weitergebracht haben, überhaupt nicht gekommen. Und wenn wir dann den anderen Teil der Wissenschaftskommunikation anschauen, also die externe Wissenschaftskommunikation aus der Wissenschaft in die Gesellschaft, dann stellen soziale Medien natürlich eine Möglichkeit dar, diese Kommunikation auf Plattformen stattfinden zu lassen, die öffentlich sind, die keine Registrierung verlangen, sodass Lesende, die auch gerne Open-Source-Software verwenden, die diese Werte teilen, dass wir eben nicht getrackt werden wollen, dass wir nicht monetarisiert werden wollen durch unsere Aufmerksamkeit, dass diese Personen auf solchen Netzwerken aktuelle wissenschaftliche Erkenntnis lesen können und darüber erfahren können und mitdiskutieren können.
Der nicht kommerzielle Microblogging-Dienst Mastodon stellt in diesem Sinne eine Rückkehr zu den Hoffnungen des frühen Internets dar. Er ist Teil einer Vielzahl spezialisierter Social-Media-Plattformen im sogenannten Fediverse, einem föderierten Netzwerk, das Dezentralität verspricht und basisdemokratische Peer-to-Peer-Kommunikation ermöglicht.
Man kann sich das vorstellen wie E-Mail, nicht ein E-Mail-Programm, sondern das, was E-Mail ausmacht. Ich kann von meiner KIT-Adresse jeder Person, die bei Google Mail oder bei Outlook oder bei GMX und web.de einen Account hat, eine E-Mail-Adresse hat, denen kann ich E-Mails schreiben und ich kann von den Personen auch E-Mails empfangen. Das heißt, da liegt technisch ein Standard zugrunde, der Interoperabilität ermöglicht. Das heißt, unabhängig davon, wo ich meinen Account habe, können wir miteinander kommunizieren. Und im Fediverse ist dieses Standard, nennt sich ActivityPub. Der wird von dem W3-Konsortium entwickelt. Das ist das Konsortium, was Internetstandards definiert. Und über dieses ActivityPub-Protokoll können auch diese Dienste untereinander kommunizieren. Mastodon ist nur einer dieser Dienste. Es gibt ganz viele andere. Sehr bekannt sind zurzeit Pixelfed. Das ist ein Bildteildienst, vergleichbar mit Instagram. Es gibt vergleichbar mit YouTube eine Software, die nennt sich PeerTube. Und auch für Leute, die gerne auf Facebook unterwegs sind, gibt es im Fediverse Friendica. Also auch ein Dienst, der dieses ActivityPub-Protokoll implementiert hat, sodass Nutzerinnen und Nutzer über diese Dienste hinweg kommunizieren können. Ja, man kann sich das so vorstellen, als würde ich mit meinem Twitter-Account einen YouTube-Kanal abonnieren und darunter dann Kommentare von Instagram-Nutzenden lesen. Das klingt völlig abwegig, weil wir durch diese Kommerzialisierung und durch diese Silos, die diese sozialen Netzwerke im Moment darstellen, so daran gewöhnt sind, dass wir eben nur innerhalb ganz starker Barrieren miteinander kommunizieren können. Bei E-Mail wäre das völlig undenkbar. Wenn ich als Outlook-User nur Outlook-Nutzenden E-Mails schreiben können würde, würde ich mir doch einen anderen E-Mail-Anbieter suchen. Genauso kann man das bei den sozialen Medien auch sehen. Warum soll ich mich denn einschließen lassen, wenn die Welt da draußen so groß ist?
Die Instanzen des Fediverse bestehen aus einer Vielzahl individuell betriebener Server.
Die Server werden betrieben von Privatpersonen, von Einrichtungen, jetzt mit dem KIT von öffentlichen Einrichtungen. Es gibt auch zum Beispiel eine Instanz von der Helmholtz-Gemeinschaft. Es gibt auch eine des Landesdatenschutzbeauftragten hier in Baden-Württemberg für die Landeseinrichtungen. Es gibt also ganz, ganz viele solche Server, die alle dieselbe Software betreiben. So ähnlich wie es ganz viele Mail-Server gibt. Und diese Server können über dieses ActivityPub-Protokoll miteinander kommunizieren, sodass ich, wenn ich einen Nutzer anlege auf einer dieser Instanzen, so ähnlich wie eine E-Mail-Adresse, einen Benutzernamen habe. In meinem Fall heißt er dann @davidlohner@instanzname.domainendung. Das heißt, wenn das KIT seinen Account auf die Mastodon-Instanz umgezogen hat, lautet der Account kit-karlsruhe@social.kit.edu. Das heißt, auch über den Namen des Accounts wird so ein bisschen die, ich nenne es mal Street Credibility erhöht, weil natürlich die Einrichtung für ein Stück weit die Verifizierung des Accounts auch bürgen kann. Genauso kann ich mir so meine Community suchen, in der ich mich aufhalten und wohlfühlen möchte. Also wenn ich aktiv mitdiskutieren möchte, dann natürlich brauche ich einen Account. Der kostet nichts und das Schöne ist, er kostet auch nichts indirekt. Also ich bezahle nicht mit meinen Daten. Die Timeline, also mein Feed, den ich dort angezeigt bekomme, der ist in der Regel chronologisch sortiert und nicht danach, was erzeugt am meisten Aufmerksamkeit. Weil allein wie die Software von der Architektur aufgebaut ist oder wie das Geschäftsmodell dahinter ist, niemand darauf angewiesen ist, mit Mastodon Geld zu verdienen. Das Schöne bei Mastodon ist, anders als bei Twitter oder Facebook, dass ich alle Inhalte lesen kann, auch wenn ich keinen Account habe.
Zum 1. Juli 2025 wird der Mastodon KIT-Server zunächst für Institute und Einrichtungen des KIT freigeschaltet. Während der Testphase von einem Jahr sollen erste Erfahrungen gesammelt werden. Die Einrichtung von Accounts für Mitarbeitende und Studierende soll folgen.
Zuerst kann jeder und jede, die sich dafür interessiert, was am KIT passiert, auf social.kit.edu nachschauen und lesen. Eben ohne einen Account zu machen, ohne dass Werbetracker laufen, ohne dass Werbung eingeblendet wird. Man kann sich dort dann die sogenannte lokale Zeitleiste anschauen, also die Timeline, was auf dieser Instanz geteilt wird. Das heißt, das sind die Konten, die auf dieser Instanz angelegt werden. Das sind im Moment KIT-Einrichtungen und Forschungsprojekte, die dort die Möglichkeit haben, sich einen Account zu erstellen. Unser Moderationsteam moderiert diese Registrierung und schaltet jeden Account einzeln frei, um eben sicherzustellen, dass es sich um eine KIT-Einrichtung handelt. Und wir sind mit allen beteiligten Akteuren innerhalb des KIT im Austausch, dass wir perspektivisch das auch allen Mitarbeitenden und KIT-Angehörigen ermöglichen können, über ihre KIT-Kennung. Das heißt, jede Person, die ans KIT kommt, bekommt einen digitalen Zugang zu verschiedenen Diensten, Bibliothek, eben die E-Mail und viele andere. Und wir planen, dass auch ein Zugang zu dieser Mastodon-Instanz über diesen zentralen einen Account, den jeder und jede am KIT erhält, bekommt. Und wir haben ein Moderationsteam, was sich aus verschiedenen Fakultäten zusammensetzt, wo wir auch geplant haben, dass das in Zukunft rotiert, dass also nicht immer dieselben Leute sitzen, einfach um auch dort möglichst demokratische Prozesse zu etablieren, wie wir damit umgehen, falls doch irgendwann vielleicht, natürlich hoffentlich nicht, unschöne Inhalte auf dieser Instanz geteilt werden.
Bleibt das Problem des Netzwerkeffekts. Das heißt, eine Social-Media-Plattform, quasi als Start-up, hat es schwer, angesichts des Monopols der globalen US-Multis eine kritische Masse von Accounts zu versammeln. Hier setzen die Initiatoren des Fediverse auf eine Sowohl-als-auch-Strategie.
Das ist ein Henne-Ei-Problem. Also die Nutzerzahlen von Mastodon global betrachtet sind nach wie vor eine Nische, wenn man sie direkt in Vergleich stellt mit was passiert auf Twitter, X, Instagram, you name it. Auf der anderen Seite würde ich sagen, gerade im Wissenschaftsbereich sind es ja die Werte eines föderierten Netzwerks, die eigentlich die Nutzer anziehen sollten. Immer mehr Einrichtungen stellen sich Accounts auf diesen sozialen Netzwerken, nicht zuletzt wegen dieser Plus-1-Strategie. Heißt, dass gerade öffentliche Einrichtungen, Universitäten, die müssen natürlich Studiengangsmarketing betreiben, um Studierende zu holen. Und die Studieninteressierten sind in der Regel nicht im Fediverse unterwegs, sondern auf den kommerziellen sozialen Netzwerken. Das heißt, die Unis haben absolute Berechtigung und ein Interesse vor allen Dingen, auch dort unterwegs zu sein. Die Plus-1-Strategie sagt jetzt aber, dass wir trotzdem mindestens ein öffentliches und frei zugängliches Netzwerk bespielen sollten. Und wenn über diesen Weg eine kleine kritische Masse ausreichend Nutzende dazukommen, dann gewinnt natürlich das Fediverse insgesamt weiter an Attraktivität. Und je einfacher es potenziellen Nutzenden gestaltet wird, sich dort Accounts zuzulegen, zum Beispiel über das Bereitstellen einer Instanz bei der eigenen Hochschule, bei der eigenen Alma Mater, haben wir da eigentlich die besten Voraussetzungen geschaffen, diese Nutzerbasis nach und nach zu vergrößern. Das ist sicher kein Sprint, sondern ein Marathon. Und ich hoffe sehr, dass wir in der mittelfristigen oder ein bisschen ferneren Zukunft auch so weit sein können, dass wir den Studierenden, genauso wie sie heute eine E-Mail-Adresse bekommen, einen Account im Fediverse zugestehen können. Denn dann haben wir immer mehr Leute da. Wir haben die Möglichkeit, über das ganze Studium hin das zu nutzen, auch zum Zwecke des Studiums. Und da die Software Open Source ist und auf Interoperabilität ausgelegt ist, kann ich meinen Account auf eine andere Instanz umziehen. Im Prinzip kann ich bei einem Studiengangswechsel, bei einem Ortswechsel an eine andere Hochschule, kann ich meinen Account nehmen und nehme alle Leute, denen ich folge und alle, die mir folgen, nehme ich mit auf meinen neuen Account, der dann einen neuen Namen hat, eben eine andere Endung, aber mein Netzwerk kann ich mitnehmen. Und das geht auf keinem anderen sozialen Netzwerk. Und das ist mit einer der enormen Vorteile, die ich im Fediverse sehe.
Es lohnt sich also, die Möglichkeiten des Fediverse und des Microblogging-Dienst Mastodon auszuprobieren.
Wenn ich mir die offizielle Mastodon-App auf mein Smartphone lade, egal welches Betriebssystem da läuft, werde ich beim ersten Öffnen gefragt, so, hey, möchtest du den Account anlegen? Und dann habe ich die Auswahl zwischen, nämlich die Instanz, also den Server des Entwicklers, Mastodon.social ist einfach da die größte Instanz. Oder kenne ich vielleicht eine Instanz aus meiner Region, aus meiner Fachgesellschaft, von meinem eigenen Verein? Ich hatte meinen Account lange Zeit auf Bildung.social, wo sich einfach sehr viele Lehrkräfte getummelt haben oder eben auch WissenschaftlerInnen, gerade aus dem Bildungsbereich, der Pädagogik. Es gibt aber auch zum Beispiel die Instanz viscom.social, wo sich Einrichtungen aus dem Bereich Wissenschaftskommunikation tummeln. Und egal, wo ich mir als Nutzer oder Nutzerin dort einen Account mache, kann ich den Konten auf der Instanz des KIT folgen und, wie es auf den anderen Netzwerken üblich ist, reagieren. Ich kann Beiträge liken, ich kann darauf antworten, ich kann sie reposten, also nochmal teilen für meine eigenen Follower oder sie mir als Bookmark abspeichern. Hab also das ganze Portfolio, wie man das aus den anderen Netzwerken kennt. Hashtags, dass ich sie setzen kann, dass man so thematisch zugehörige Dinge identifizieren kann. Ich kann Bilder, Videos an Beiträge anheften. Da gibt es natürlich Beschränkungen, wie groß und wie viele pro Beitrag, weil es halt nach wie vor ein Microblogging-Dienst sein soll. Wer lieber Videos teilt, kann sich auch eine PeerTube-Instanz raussuchen und dann, wie auf YouTube, lange Videos teilen, die dann wiederum mit Mastodon-Accounts abonniert und kommentiert werden können. Und dasselbe gilt für Bilder mit Pixelfed und so weiter und so fort.
Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.